Ja, das Thema der heutigen Predigt ist Sehnsucht, Psalm 84. Und als Roland mich vor einiger Zeit fragte, ob ich zu dem Thema sprechen will, habe ich gesagt, ja, nur nicht zu dem Termin, den du mir ursprünglich geben wolltest. Dann wollten wir tauschen, habe ich gesagt, aber das Thema Sehnsucht hätte ich schon gerne. Wir müssen nur den Termin tauschen. So ist es gekommen. Und deswegen ist sozusagen der Psalm 84 jetzt ans Ende gekommen von dieser Predigtreihe. Doch bevor ich anfange mit meiner Predigt, möchte ich uns erstmal die Gelegenheit geben, dass wir über drei Fragen nachdenken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dazu auch miteinander ins Gespräch kommen. Was bedeutet für dich das Wort Sehnsucht? Nach was hast du dich gesehnt mit etwa 18 Jahren? Wir sind jetzt in dem zweiten Gottesdienst, wo tendenziell auch jüngere Menschen da sind. Es könnte sein, dass die Frage 32 bei euch leicht überschneidet. Ja, ich habe jetzt nicht nochmal eine spezielle Folie für den 12-Uhr-Gottesdienst gemacht. Und für die, die schon etwas fortgeschrittener in ihrem Leben sind, nach was sehnst du dich zurzeit? Was ist deine aktuelle Sehnsucht? Ich gebe euch einfach ein paar Minuten Zeit. Denkt mal drüber nach. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne auch dazu austauschen. Ja, ihr seid nach einer kleinen Startphase doch noch sehr intensiv ins Gespräch gekommen. Nach dem Gottesdienst könnt ihr weitermachen beim Mittagessen, euch auch da noch darüber austauschen. Man kann sich ja nach sehr vielen Dingen sehen. Oftmals ist es ja so, wenn man die Dinge hat, nachdem man sich gesehnt hat, sind sie auf einmal nicht mehr so viel wert wie vorher. Manche Dinge sind vielleicht nur Wünsche und gar nicht wirklich eine tiefe Sehnsucht. Aber Sehnsucht ist letztendlich ein sehr schillernder Begriff. Sehr vieles kann man unter Sehnsucht subsumieren. Und in den verschiedenen Epochen hat man auch sehr unterschiedliche Dinge unter dem Begriff Sehnsucht verstanden. Die altgriechischen Philosophen zum Beispiel sahen unter Sehnsucht das Prinzip des strebenden Begehrens, das sich nach dem richtet, was man nicht besitzt. Aber sie sahen da drin auch eine Grundbedingung für Erkenntnis. Also ohne Sehnsucht ist Erkenntnis nicht möglich. Der deutsche Idealismus hat die Sehnsucht vor allen Dingen in religionsphilosophischen Zusammenhängen betrachtet. So hat zum Beispiel Schleiermacher die Sehnsucht als Ursprung aller Religionen ausgemacht, weil sie die Frage nach dem Sinn für die Welt aufwirft. Und es ist ja auch so, wenn man sich mal mit seiner Sehnsucht auseinandersetzt, landet man oft bei der Frage, warum lebe ich eigentlich? Für was lebe ich? Oder Fichte und Schelling fassten die Sehnsucht als eine schöpferische Kraft auf, als den Grund unseres Daseins, durch die wir erst zum wahrhaftigen Leben kommen. Und die Romantiker, die ja so einen besonderen Zugang auch zur Sehnsucht hatten, war es die Voraussetzung für alles geistig Schöne und Große. Es ermöglichte unserer Seele erst, sich zum Göttlichen emporzuheben. Und ich denke, dass Sehnsucht auch eine Grundlage ist für die Kreativität. So kann man zusammenfassend sagen, dass Sehnsucht ein elementares Merkmal allen Lebens ist. Es treibt uns an. Es ist die Grundbedingung aller Fortentwicklung. Es ist die Grundbedingung für Kreativität, für Erkenntnis und für Glauben. Und wenn die Sehnsucht von so zentraler Bedeutung ist, muss man sich natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen, was treibt uns an? Was ist unsere Sehnsucht, die ganz tief in uns drin ist? Dazu wollen wir uns mal das ansehen, was der Schreiber des Psalms 84 unter Sehnsucht verstanden hat. Nach was sehnte er sich? Wir wollen dazu gemeinsam den Psalm lesen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen! Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben und preisen. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir liegt. Zuversicht ist in ihren Herzen. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten derer, die ohne Gott leben. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. O Herr der Herrscharen, glücklich ist der Mensch, der dir ganz vertraut. So lasst uns in den nächsten Minuten eine Reise machen, wo wir Ausschau halten nach dem, was der Psalmist uns mit dem Text heute noch sagen will. Der Psalm selbst ist wahrscheinlich in unterschiedlichen Zeiten entstanden. Einmal zu der Zeit, wo man noch nach Jerusalem gepilgert ist, wo der Tempel praktisch der Punkt war, wo Gott lebte, das Synonym praktisch der Gegenwart Gottes. Und es gibt eine jüngere Schicht, zumindest deutet dieses Wort Maschiach, also Messias Christus, darauf hin, im Vers 10 zur Reichsteilung von Israel, das heißt der Spaltung Israels und dem Exil, hatte Jerusalem seine Zentralstellung verloren und die Hoffnung der Juden verlagerte sich auf den Messias, der kommen sollte, auf das neue himmlische Jerusalem, als den Ort des Friedens, zu dem alle Völker wallfahren werden. So ist der Psalm 84 ein Zions- und ein Wallfahrtspsalm. Und das Wort Wallfahren, was seinen Wortstamm in Wallen hat, bedeutet unterwegs sein, in eine bestimmte Richtung sich bewegen. Ursprünglich, so wie wir es in dem Psalm lesen, ging diese Bewegung zu einer bestimmten Pilgerstätte hin. Und heute ist es oft mehr eine Lebensreise. Wir setzen uns in Bewegung und machen immer wieder Pausen und halten inne, um unsere Wege zu überprüfen. Betrachtet man den Psalm 84, so beeindruckt er durch diese tiefe Ehrfurcht, durch die Begeisterung für Gott, für das bedingungslose Vertrauen Gott gegenüber. Der Psalmist ist getrieben von einer brennenden Sehnsucht. Mit dieser Sehnsucht begibt er sich auf eine Reise zum Haus Gottes, dem Tempel nach Jerusalem. Doch wo hat diese Sehnsucht ihren Ursprung? Wo kommt diese Sehnsucht her? Dieser Frage möchte ich als erstes nachgehen. Die Antwort auf diese Frage finden wir leider nicht im Psalm 84. Doch ein Blick zurück zur Schöpfungsgeschichte hilft uns da vielleicht auf die Spur. In Moses 2, im 1. Mose 2, Vers 15 steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Aus biblischer, exegetischer Sicht ist der Garten Eden das Urbild des Tempels, in dem wir aus der Gnade, der ursprünglichen Heiligkeit, in der wir geschaffen waren, und der Gerechtigkeit am göttlichen Leben teilhaben durften. Es war ja so geplant, dass Gott uns in diesen Garten setzte und wir durften ihn bebauen. Damit hatten wir einen Sinn für unser Leben. Wir konnten im Bebauen auch kreativ sein. Und Gott kam immer wieder vorbei und unterhielt sich mit uns. Wir hatten eine tiefe Beziehung zu Gott. Wir mussten da nicht irgendwie erst, wie die Juden damals nach Jerusalem reisen oder übers Gebet, ohne dass wir Gott sehen, sondern wir hatten eine 1:1 Beziehung. Und auch untereinander war es so gewesen, dass Adam und Eva eine echte tiefe Beziehung hatten. Sie mussten nichts vor sich verstecken, das Feigenblatt gab es noch nicht, sondern sie konnten sich ihre Herzen ungeschminkt zeigen. Und auch der Zahlenwert des hebräischen Wort Eden, EDN, 70450, steht mit 74 für das Zu, also den Weg zu einem Ziel. Und dieses Ziel des Weges ist die Einheit der ganzen Schöpfung in Gott in der Ewigkeit. So heißt es auch in Römer 8, Verse 20 bis 21. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. So ist die Sehnsucht nach diesem verlorenen Paradies ein elementares Merkmal aller Schöpfung. Nicht nur von uns Menschen, sondern wir lesen in der Bibel auch, wie sich die ganze Schöpfung, also auch die Pflanzen und die Tiere, die ganze Erde, danach sehnt nach der Erlösung. Und so wie die Sünde vererbt wird, so ist auch die Erinnerung an das Urbild des Tempels von Generation zu Generation vererbt. Diese Erinnerung an diesen Zustand vom Garten Eden liegt in uns wie ein Samenkorn. Der Gerald May, ein Arzt und Psychologe, sprach in diesem Zusammenhang von einem Sehnen, von einem tiefen Verlangen in uns, mit dem wir geboren werden. Es wird niemals vollständig gestillt und es stirbt nie. Unsere wahre Identität liegt in diesem Verlangen. Soweit das Zitat. Der Ursprung aller menschlicher Sehnsucht ist also in Eden zu finden, im Paradies. Für dieses Leben voller Schönheit, Nähe, Abenteuer, voll ungetrübten Glücks hatte Gott die Menschen geschaffen. Nun sehen wir uns nach einem Land der Glückseligkeit und glücklich zu sein wird zum Ziel unseres menschlichen Daseins. So auch bei dem Psalmisten. Doch wo ist dieses Land der Glückseligkeit? Ist uns doch der Rückweg nach Eden versperrt. Unsere Sehnsucht, das ist mein zweiter Punkt, stillen heißt im Vertrauen auf Gott oder gelingt nur im Vertrauen auf Gott und seiner Gegenwart. Für die Juden bedeutet das, sich auf den Weg zu begeben. Das Ziel ihrer Pilgerreise war der Tempel in Jerusalem. In Psalm 65,5 heißt es, in deinem Tempel segnest du uns mit allem Guten und stillst unsere Sehnsucht. Wenn der Psalmist auch in das Urbild des Tempels nicht mehr zurückgehen kann, weil der Garten Eden, das Paradies, versperrt ist, so weiß er doch, dass Gott im Tempel zu finden ist. Kannst du mal jetzt die Folie Sehnsucht aufwenden? Ich habe jetzt einfach mir mal die Freiheit erlaubt und den Psalm aufgeteilt in vier Teile. Das heißt, der erste, alles was zum Thema Sehnsucht in dem Psalm zu finden ist, findet ihr praktisch an dieser Stelle nochmal zusammengefasst. Weil der Psalmist weiß, dass Gott im Tempel zu finden ist, pries er Gottes Wohnung, pries er seine Vorhöfe und beneidete die Vögel, die im Tempel ihre Neste bauen durften. Für die Juden war ja der Tempel ganz klar, oder überhaupt für die Menschen zu der Zeit, war der Tempel ja ganz klar in bestimmte Gebiete aufgeteilt. Ja, also die Ungläubigen durften nur bis zu dem Vorhof, bis vor den Tempel, während die Juden dann in den Tempel durften. Und dann gab es das Allerheiligste, wo praktisch nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein durfte. Und so beneidet er die Vögel, wenn ihr Vögel manchmal seht in einer Kirche oder in anderen großen Gebäuden, im Bahnhof oder wo auch immer, die fliegen ja überall hin, ja. Die durften auch ins Allerheiligste, ja. Und die konnten ja ein Nest bauen, wenn der hohe Priester konnte sie ja nicht vertreiben, durfte er nur einmal im Jahr dahin. Das war möglich, war doch genial, oder? Und da kann man sich vorstellen, warum er die auch damit sie beneidet, diese Vögel. Geht uns ja auch manchmal so, diese Freiheit eines Vogels überhinfliegen zu können, über den Dingen zu stehen. Für uns in der neutestamentlichen Zeit ist der Weg zu Gott eigentlich viel kürzer. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem pilgern, denn nach Epheser 2 in den Versen 19 bis 22 sind wir bereits Hausgenossen und mit Jesus als Eckstein zu einem heiligen Tempel im Herrn und zu einer Behausung Gottes im Geist zusammengefügt. Das heißt, wir sind der Tempel, wir als Gemeinde. Und doch ist es für uns nicht einfacher, denn genauso wie der Psalmist müssen auch wir uns auf eine Reise begeben. Keine äußerliche Reise, sondern eine innere Reise des Herzens. Und für diese Reise brauchen wir einen Treibstoff, etwas, das uns antreibt, eine Sehnsucht. Augustinus sagte, das ganze Leben eines Christen ist eine heilige Sehnsucht. Was treibt uns an? Wozu leben wir? Haben wir noch diese Sehnsucht von dem wahren Leben in uns? Spüren wir noch diese Sehnsucht nach Gottes Nähe und der Gemeinschaft mit ihm in uns? Wenn nicht, wenn es diese Sehnsucht verloren gegangen ist, kann es sein, dass wir vielleicht durch Erfolg, Konsum oder anderes diese Sehnsucht ersetzt haben. Oder wir haben die Sehnsucht und damit auch uns selbst Stück für Stück begraben. Doch das Gute ist, Gott lässt diese Sehnsucht in uns nicht ganz verlöschen. Und eigentlich wissen wir alle, dass es noch etwas mehr gibt im Leben. Mehr als die Dinge, die uns der Alltag zu bieten hat. Statt Geschäftigkeit, statt Effizienz und funktionale Beziehungen verlangen wir eigentlich nach einem sinnerfüllten Leben. Nach einem kreativen Leben mit echten, tiefen Beziehungen. Denn dafür wurden wir als Menschen einst geschaffen. Und Gott hat für uns dieses wahre Leben. In dem Maße, in dem wir Gott und sein Herz besser kennenlernen, wird unsere Sehnsucht nach ihm wachsen. Denn Gott ist kein strenger und strafender Gott, sondern einer, der will, dass wir das Leben in Fülle haben. Dieses erfüllte Leben will er uns in dem Maße geben, wie wir unsere Freude in ihm finden. Wenn wir uns auf ihn ausrichten, wenn er immer mehr das Zentrum von unserem Leben ist, wenn wir unsere Freude in ihm finden, gibt er uns dieses Leben. Doch dabei können wir nichts beschleunigen. Wir können da nichts erzwingen und auch keinen Vorrat anlegen. So wie die Menschen damals das Manna jeden Tag neu einsammeln mussten, müssen auch wir jeden Tag neu uns nach Gottes Gegenwart ausstrecken. Und der Weg wird dabei nicht leicht sein. Die nächste Folie, Gott hilft. Der Psalmist spricht von einem Tränental und den Zelten derer, die ohne Gott leben. Die Erwartungen der anderen, was gut und was richtig ist, wie ein erfolgreiches Leben auszusehen hat. Die Kritiker und Spötter, die unser Verhalten lächerlich finden. Was, du gehst jeden Sonntag in den Gottesdienst? Was, du stehst eine halbe Stunde früher auf und machst stille Zeit? Was, du gibst einen Teil deines Geldes für den Christustreff oder baust ehrenamtlich? Oder auch die Rückschläge, die man erlebt. Leid und Verluste lassen uns zweifeln, lassen uns vielleicht vom Weg abbringen oder umkehren. Doch hier macht der Psalmist uns Mut. So wie es in Psalm 126 heißt, wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten, wird auch hier aus dem Tränental ein persönlicher Quellort. Krisen lassen uns reifen, stärken unser Vertrauen und ermöglichen uns neue Erfahrungen und Perspektiven. Natürlich nicht in der Krise, aber oftmals danach. Und gerade wenn man auch sich Hiob anschaut und sein Leben, der in der Krise stark verzweifelt war, aber hinterher dann doch gemerkt hat, wie es ihn auch als Person verändert hat und näher zu Gott gebracht hat, war er dann auch dankbar. Doch dabei überfordert uns Gott nie. Der Psalmist berichtet davon, wie wir von Kraft zu Kraft gehen. Immer wieder bietet uns Gott einen Unterschlupf an, einen Schutzraum, in dem wir sicher und geborgen sind, in dem wir zur Ruhe kommen und neue Kraft finden. Und Gott sorgt auf dieser Reise für uns. Nicht Manna, sondern wahres Leben. Schutz, Zuversicht, Gnade, Herrlichkeit, seine Liebe und das höchste Glück verspricht Gott den Wallfahrenden. Da ist es wieder, das Wort Glück, das Ziel menschlichen Daseins. Was ist Glück eigentlich? Ist es das momentane Glücksgefühl, was ich manchmal habe? Oder eine anhaltende Glückseligkeit? Oder ein äußeres Ereignis, das mich glücklich macht? Der Schreiber dieses Psalms nennt drei Dinge, die glücklich machen. Das erste ist, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Dort können wir Liebe und Anteilnahme erfinden, nach der wir uns sehnen. Dort werden wir ermutigt, werden getröstet, werden geheilt. Das zweite ist ein Leben im Vertrauen auf Gott. Und das befreit uns von all dem Stress, alles schaffen zu müssen, alles alleine hinkriegen zu müssen und im Hier und Jetzt unseres irdischen Daseins alles erreichen zu wollen. Und drittens ist es die Herzensnachfolge. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott ermöglicht es uns, Gott kennenzulernen. So merken wir, dass er von Herzen gut ist und es gut mit uns meint. So wächst unser Vertrauen zu ihm und beides macht uns bereit, ihm von Herzen nachzufolgen. Das weiterzugeben, was wir empfangen haben. Also nicht die ganzen Segen wie in einer Zisterne zu behalten und bei uns zu bewahren, sondern überfließend an andere weiterzugeben. Und so bleibt zum Schluss der selben Betrachtung noch die Frage, was wir denn tun müssen, um unsere Sehnsucht gestillt zu bekommen und mit all diesem Guten gesegnet zu werden. Auch hier hat der Psalmist eine Antwort. Er bittet Gott, er betet Gott an und er verweist auf den Messias. So sollen auch wir mit all unseren Nöten, mit unseren Fragen, mit unseren Problemen, mit unseren Schwierigkeiten beharrlich bei Gott anklopfen. Wie die Witwe bei dem ungerechten Richter immer wieder klopfte und sagte, da gib mir Einlass. So hat uns der Jesus auch dieses Beispiel gegeben, hat gesagt, so sollt auch ihr bei mir anklopfen und nachfragen und beharrlich bleiben im Gebet. So wie wir vorhin auch in der Fürbitte für die Menschen am Horn von Afrika gebetet haben, so sollen wir auch mit unseren Fragen immer wieder zu ihm kommen. Und Gott wird antworten. Wir sollen ihm die Ehre geben. Wir sollen von seinen Taten berichten. Nicht nur hier im Lobpreis, sondern auch in unserem Alltag. Anderen erzählen von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Und da, wo wir schuldig wurden, können wir auf Jesus und den zerrissenen Schuldbrief verweisen. Und sind wir nicht mehr durch die Sünde von Gott getrennt, sondern haben wieder Zugang zu Gott. Doch wie es kein Zurück zum Paradies gibt, so wird auch unsere Sehnsucht aus dem Paradies nie ganz gestillt. Deswegen ist mein letzter Punkt, das Ende aller Sehnsucht ist der Himmel. Denn auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Wir sind Reisende. Irgendwann werden wir diese Erde verlassen. Unsere ganze Sehnsucht gilt deshalb dieser zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind, wie es in Hebräer 13 heißt. Dort werden wir dann eine Wohnung von Gott bekommen, die nicht von Menschenhand gemacht ist. Ein ewiges Haus. Das wird der Zeitpunkt sein, an dem unsere tiefste Sehnsucht, unser tiefstes Verlangen des Herzens gestillt wird. Doch bis dahin sind wir Reisende. Aber Reisende, die ihr Ziel kennen, die wissen, was sie am Ende des Weges erwartet und deshalb voll Vorfreude unterwegs sind. Es kann uns entspannen, weil wir frei werden, um die uns geschenkten Gaben zu entdecken, zu entwickeln und für die Schöpfung sowie für unsere Mitmenschen einzusetzen. Und es kann uns auch von dem Druck entlasten, uns unseren Himmel selbst bauen zu müssen, so dass wir frei werden, im Vertrauen auf Gott unser wahres Glück zu finden. Amen.